Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wundervollen Tag. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist. Danke, Vater, danke, Jesus, danke, lieber Heiliger Geist. Und Papa, ich danke, dass du uns liebst mit einer Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können, jeden Moment, jederzeit. Und du liebst uns immer gleich. Und ich bete heute Morgen, dass Menschen in diesem Raum verstehen, wie sehr du uns liebst, Herr. Dass Menschen, wir verstehen, wie sehr du uns liebst, Herr. Danke, danke, dass du alles für uns getan hast, Jesus Christus. Danke für dein kostbares Blut. Und ich bete, dass Menschen, die dich nicht kennen, heute Morgen verstehen, Jesus, was du persönlich für sie getan hast, und dass sie Ja zu dir sagen, dass sie gerettet werden, dass sie ewiges Leben bekommen, Herr, und dass die Leute, die das hören oder sehen, auch die Predigt, Herr, dass sie ins Reich Gottes hineinkommen, Herr, weil du sie liebst, Herr, du hast uns zuerst geliebt und danke, Herr, dass du hier bist. Heiliger Geist, gib mir Gnade, gib mir Kraft, Herr, das zu sagen, was ich sagen soll, nicht mehr, nicht weniger. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ja einen gesegneten Sonntag und ich bin gespannt, was Gott heute tun möchte. Ich habe was vorbereitet, aber ich sage immer, Herr, nicht das, was ich vorbereitet habe, was ich denke, sondern das, was du möchtest, will ich sagen. Und ich habe euch auch so nette Zettel mitgebracht. Da könnt ihr gerne Notizen machen, was aufschreiben, Gedanken mit nach Hause nehmen. Und zwar, das Thema ist heute, du kannst einen Unterschied machen. Du kannst etwas bewirken in deinem Leben mit Jesus durch Gottes Gnade, durch seinen Heiligen Geist. Und dazu hat Jesus dich berufen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte er, dass du wirklich verstehst, wozu Gott dich gemacht hat. Und ich wollte eigentlich mit so einer lustigen Geschichte starten, aber da starte ich jetzt nicht mit. Ich fange gleich an mit dem Text heute. Und zwar, wir lesen heute im 1. Mose 6, lesen wir sehr viel über einen ganz, ganz bekannten Mann. Dieser Mann heißt Noah. Er hat damals zusammen mit seiner Frau, seinen drei Söhnen und den drei Frauen eine Arche gebaut. Also 8 Leute waren es. 8 Leute wurden damals gerettet mit ganz vielen Tieren. Und darüber hören wir heute einiges. Und zwar heißt es hier, 1. Mose 6, Abvers 5, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Ja, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Das ist auch heute noch so. Ich glaube, dass die Bosheit heute mindestens genauso schlimm ist wie zur Zeit Noahs, wenn nicht sogar mehr, weil wir haben mehr Menschen auf dieser Erde, mehr Menschen, die Schaden verursachen können, mehr Menschen, die Gott nicht kennen und Gott sagt, das Herz des Menschen ist böse. Das heißt, Gott sieht jedes Herz, Gott sieht jeden Menschen. Er sieht, wie Menschenkindern, anderen Menschenkindern etwas antun. Du brauchst nur die Nachrichten anmachen, dann siehst du, dass Kinder ermorden, dass Teenager andere ermorden, dass Kinder, was auch immer, allein wenn du Deutschland anschaust. Und Gott weiß, auf was wir zusteuern, aber er ist voller Gnade, er ist voller Liebe und er möchte nicht, dass nur ein Mensch verloren geht, sondern er möchte, dass jeder Mensch zu ihm kommt und gerettet wird. Ja? Und diese Geschichte von Noah, wir finden sie dreimal im Neuen Testament. Jesus selber berichtet darüber, dann einmal im Hebräerbrief und in den Petrusbriefen ist die Rede davon. Und das heißt, jedes Mal ist diese Noah-Geschichte mit der Arche immer im Kontext von Endzeit und dem zweiten Kommen Jesu. Jesus selber sagt in Lukas 17, 26, er sagt, wenn der Menschensohn kommt, wenn Jesus wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Er sagt, die Menschen aßen, tranken und heirateten. Ja, wir haben gerade eine Hochzeit gehabt am Wochenende, Halleluja. Wie sie es immer taten. Ja. Okay, das war jetzt, ja, ist, okay. So ging es, bis Noah in die Arche stieg und dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Und das bedeutet, die Menschen machen eigentlich immer weiter so wie immer und irgendwann ist es zu spät. Es gibt also ein zu spät. Es gibt ein zu spät auch in deinem Leben. Jesus selbst sagt, es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Die Bosheit der Menschen wird groß sein. Jesus sagt, in den letzten Tagen der Erde wird es genauso sein wie zur Zeit Noahs. Und ja, wie war es denn damals? Wir lesen weiter, jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, also die Menschen. Böses planen, böses tun. Und der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Das hat mich echt getroffen. Gott macht die Schöpfung, alles, er macht den Menschen, er sagt, es ist gut, es ist sogar sehr gut. Und hier sagt Gott zum allerersten Mal, ich will sie alle vernichten. Ich will alles rückgängig machen. Ich will es nicht mehr, ich will sie vernichten. Er sagt, ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, sagt Gott, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Das ist schon heftig. Weil Gott wusste ja, was passiert, ne, als er den Menschen gemacht hat. Er kennt ja alles. Und trotzdem hat er den Menschen eine Chance gegeben. Und hier ist er an einem Punkt, wo er sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Und tatsächlich, es ist Feierabend. Es ist wirklich Feierabend. Und dann heißt es hier, Noah aber fand Gunst, eine andere Übersetzung sagt, Gnade in den Augen des Herrn. So, Gott will alles vernichten. Und er sucht nach einem einzigen, oder er sucht nach einem Menschen, der rechtschaffend ist. Und er findet gar keinen. Er findet nicht einen einzigen, außer doch einen, nämlich Noah. Wegen diesem einen Mann leben wir heute noch alle. Versteht ihr? Wegen diesem Noah bist du heute hier, sonst wärst du gar nicht da. Ich auch nicht. Wegen diesem einen Mann wird seine ganze Familie gerettet. Wegen diesem einen Mann und seiner Familie haben wir Zukunft. Sonst hätte es keine Zukunft gegeben. Gott sah einen, der anders lebte zur damaligen Zeit. Er sah einen, der einen Unterschied machte. Und wegen diesem einen leben wir heute durch Gottes Gnade, durch Noah und seine Familie. So, es ist nicht egal, wie du lebst als Christ. Es ist nicht egal, wie du lebst als Mensch. Es ist nie egal, was du tust oder nicht tust. Ja, es hat immer eine Auswirkung. Noah war damals der Einzige. Er war der Einzige, er sagte, wenn auch alle anderen leben, wie sie wollen. Und selbst wenn meine Familie macht, was sie will, ich will Gott gefallen. Ich möchte so leben, wie Gott es sich vorstellt. Ich will Gott gefallen, ich will ihm gehorchen. Ich will Gott von ganzem Herzen lieben. Ich will einen Unterschied machen. Und Noah, er machte den entscheidenden Unterschied. Und es war nur ein Einziger, wegen einem Einzigen. Dann lesen wir weiter im Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Wow, habe ich gedacht. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte 3 Söhne, Sam, Ham und Japhet. Plus 3 Frauen hatten sie. Die übrige Menschheit war aber vollkommen verdorben. Die Erde war erfüllt von Gewalt. Sodass Noah gerecht und fehlerlos scheint ist, bedeutet nicht, dass er nicht gesündigt hat. Noah hat gesündigt. Aber er liebte Gott von ganzem Herzen und er war Gott von ganzem Herzen gehorsam. Und das rechnete Gott ihm an, dieses Vertrauen, diesen Glauben. Anstatt dass Gott jetzt also alles vernichtet, findet er einen einzigen. Er findet Noah. Und weißt du, das ist bis heute so. Gott sucht immer, er sucht immer jemanden, er sucht immer dich. Gott sucht immer jemanden, der sagt, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte anders leben. Ich möchte etwas dagegen setzen, was gerade passiert in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, in dieser Zeit. Ich möchte ein Standing einnehmen. Ich tue meinen Teil, natürlich nicht aus eigener Kraft. Und das ist ein Teil unserer Vision. Ja, das ist ein Teil unserer Vision. Und zwar Gott kennen. Wo haben wir das hier? Links, sorry, ich muss mich gerade ganz orientieren. Ich bin auch ein bisschen... Also, das ist ein Teil unserer Vision, über die ich heute sprechen möchte. Der erste Teil ist einfach Gott kennen. Das heißt, Gott, du musst Gott kennenlernen. Gott möchte, dass du ihn kennenlernst, dass du zu ihm kommst, dass du gerettet wirst, dass du neu wirst, dass du verstehst, warum Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass alleine Jesus dich rettet, dass sein Blut für dich geflossen ist, dass Jesus dir komplett vergibt, dass Gott dir komplett durch Jesus Christus vergibt, durch eine persönliche Hinwendung an Gott. Und deswegen, wenn du noch kein wiedergeborener Christ heute Morgen bist, ob du da jetzt hier sitzt und das miterlebst oder hörst, wenn du noch nicht den Heiligen Geist empfangen hast, dann ist das Wichtigste, dass du Jesus Christus zu Gott kommst, zu Jesus kommst und dass du umkehrst, dass du Buße tust und dass du verstehst, was Jesus getan hat. Dass du umkehrst, dass du sagst, Herr, mach mich neu, nimm mich an, reinige mich durch dein Blut. Du kannst zu Hause mal Johannes 3, die Verse 3 bis 18 lesen. Also Johannes 3, die Verse 3 bis 18. Und dann stell dir mal die Frage, Gott, ist das bei mir so? Bin ich mit dir wirklich im Reinen? Wenn du Johannes 3, 3 bis 18 zu Hause liest, mach das mal als Hausaufgabe. Und frag Gott mal, Gott, wie sieht's aus zwischen dir und mir? Wie siehst du mich? Habe ich wirklich diese Neugeburt erlebt? Habe ich wirklich den Geist Gottes empfangen? Oder bin ich irgendwie nur so ein Mitläufer, ein religiöser Mensch, ein liebenswürdiger Mensch, ein Mensch, der es gut meint? Du wirst nicht gerettet, weil du ein Namenschrist bist. Du wirst auch nicht gerettet, weil du Mitglied in einer Kirche oder Gemeinde bist. Du wirst auch nicht gerettet, weil du als Kind getauft worden bist oder dich als Erwachsener taufen lässt. Das rettet dich nicht. Du wirst nicht gerettet, weil du konfirmiert worden bist oder eine Kommunion erlebt hast. Du wirst nicht gerettet, weil du in der Bibel liest oder betest oder Almosen, Zehnten oder Finanzen gibst. Die Taufe alleine rettet nicht. Kein Sakrament rettet dich. Denk mal an den Schächer am Kreuz, der Jesus neben Jesus hängt, der Verbrecher. Er sagt, Jesus, denke an mich. Denk an mich. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Paulus sagt, wenn du mit dem Munde bekennst und deinem Herzen glaubst, wirst du gerettet. Das ist einzig alleine. dass du Jesus vertraust, dass du sagst, Jesus, ich kapituliere vor dir, ich gebe dir mein Leben, rette mich, mach mich neu, reinige mich durch dein Blut. So ist es wichtig, diese Heilsgewissheit zu haben, sagt die Bibel, oder sagt man so. Das heißt, den Heiligen Geist empfangen zu haben, indem man umkehrt, indem man Buße tut, sich hinwendet zu Gott. Und wenn das echt ist, schenkt er dir seinen Heiligen Geist. Und weißt du in deinem Herzen, der Papa im Himmel sieht mich, er liebt mich, er hat mir vergeben, ich bin ein Kind Gottes. Darum geht es. Denk dran, Johannes 3, die Verse 3 bis 18. So, der zweite Punkt ist, wir wollen im Glauben wachsen. Wenn du Gott kennengelernt hast, ist es wichtig, dass wir im Glauben wachsen und dass wir Jünger Jesu werden. Und das werden wir, das wird nie aufhören, solange du auf dieser Erde bist. Du wirst immer ein Nachfolger Jesu bleiben. Aber ich bitte dich, versuche tiefer in diese Nachfolge hineinzukommen. Klammer dich ganz fest an Jesus und sag, Herr, dein Wort und du, ich möchte mehr, ich möchte tiefer hineinkommen. Der dritte Punkt ist, dass du deine Bestimmung entdeckst. Warum hat Gott dich gemacht? Warum hat Gott dich gerettet? Und was hat er für einen Plan für dein Leben? Das ist so wichtig. Ja? Du kannst nur in dem Plan Gottes leben, wenn du auch weißt, warum und wozu Gott dich bestimmt hat. Und dafür haben wir zum Beispiel Next Steps hier im Gottesdienst. Also nach dem Gottesdienst normalerweise viermal im Monat. Du kannst jederzeit einsteigen. Da kannst du verstehen und entdecken, was Gott mit dir vorhat. Und der vierte Punkt ist, über den möchte ich predigen, einen Unterschied machen. Etwas bewirken, dazu hat Gott dich geschaffen. So, mein Ziel heute Morgen ist es nicht, oder nächsten Sonntag, oder wenn nächsten Sonntag Simone kommt, oder Matthias Hoffmann hier ist, oder Rosi, oder wer auch immer predigt, mein Ziel ist es nicht, den Raum hier voll zu machen, sondern mein Ziel ist es letztendlich, dass jeder Einzelne von euch an den Punkt seines Lebens geführt wird, wo dein Leben einen Unterschied macht, wo du verstehst, ach, deshalb hat Gott mich gerettet, ach, das hat Gott mit mir vor, ach so, deshalb hat er mir diese Fähigkeiten und Gaben gegeben. Das ist, worum es geht. Denk an Noah. Denk an Noah. Gott sagt, ich habe dir meinen Heiligen Geist gegeben. Gott sagt, ich habe dir Leidenschaft und Fähigkeiten und sogar übernatürliche Gaben gegeben, nämlich Geistesgaben. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist und ich möchte, dass du den Auftrag, den ich dir gegeben habe, ja, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt. Wir lesen, glaube ich, das steht hier in Apostelgeschichte 16, ja, ist das, nee, Moment, doch, 1336, da heißt es, denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, nachdem David seiner Generation gedient hatte, starb er und wurde begraben. Ja? Oder vielleicht erleben wir sogar noch die Entrückung, dass wir nicht sterben müssen. Du kannst deinen Namen dafür einsetzen. Du kannst sagen, nachdem Johanna ihrer Generation gedient hatte, nach dem Willen Gottes gedient hatte, ja, starb sie, als sie ganz alt wurde und wurde irgendwann begraben oder die Entrückung kam. Das heißt, du kannst deinen Namen dafür einsetzen. Johanna, Anna-Maria, Precious, Jason, Victor, Yannick, Daniel, so wie alle heißt, Fahad. Du kannst deinen Namen dafür einsetzen. Das heißt, Gott hat dich berufen, deiner Generation zu dienen. Du lebst nicht umsonst in dieser Zeit, du umlebst nicht umsonst im Jahre 2023. Es hat einen Sinn, dass Gott dich gerade 2023 hingestellt hat. Ich glaube wirklich, dass Gott jeden berufen hat. Und ich glaube, dass er uns Kraft gibt, wirklich das zu leben, was das Wort Gottes sagt. Du musst ihm nur vertrauen. Du musst nur gehorsam sein. So, die Predigt heute ist echt wichtig, wie jede Predigt. Aber wie gesagt, diese Geschichte von Noah, sie zeigt uns, dass es nicht egal ist, wie wir leben. Noah, wenn er heute Morgen hier durch die Tür reinkommen würde, ja, fiktiv, was würde er zu uns sagen? Er würde sagen, Freunde, eure Welt befindet sich in demselben Zustand wie meine Welt damals. Wisst ihr das eigentlich? Er würde sagen, Gott ist kurz davor, alles zu beenden. Habt ihr das auf dem Schirm? Ich glaube, wir Christen merken manchmal gar nicht, dass die Entrückung und das, was Gott tun wird, die Wiederkunft Jesu, dass das jederzeit passieren kann, also die Entrückung zum Beispiel. Wir sind alle manchmal so in so einem, wird schon weitergehen. Nein, wir leben in einer Zeit, wo Gott sagt, jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Irgendwann reicht's. Und das würde Noah uns vielleicht sagen heute Morgen, vielleicht. Und er würde vielleicht sagen, wisst ihr was, Freunde, aber ich habe einen Unterschied gemacht. Ich habe mich entschieden, für Gott, mit Gott zu leben. Und es hat einen riesen Impact gemacht, dass ich diesen Unterschied gelebt habe, weil sonst wärt ihr heute alle nicht hier. Und so möchte ich dir zeigen, wie du einen Unterschied machen kannst. Drei Punkte. Drei große Punkte oder drei Unterpunkte. Wie können wir einen Unterschied machen? Es gibt viele, viele andere Punkte. Der erste Punkt ist, Wir können Unterschied machen für die Menschen, die uns am nächsten sind. Ja? Für die Menschen, die dir am nächsten sind, sollst du einen Unterschied machen, etwas bewirken. 1. Mose 7,1. Da heißt es, da sagt Gott zu Noah, geh nur mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn ich habe mir die Menschen angesehen, du bist der Einzige, der vor mir noch bestehen kann. Du bist der Einzige. Gott sagt hier, Noah, du bist der Einzige, der so lebt, wie es mir gefällt. Deshalb geh du mit deiner Familie in die Arche. Es heißt nirgends, dass seine Familie rechtschaffend lebte. Es heißt nirgends, dass seine Familie so lebte, dass es Gott gefiel, sondern nur Noah. Es heißt aber, Noah hat Wohlgefallen, Gnade vor dem Herrn empfangen. Das wirkte sich also auf seine ganze Familie aus, versteht ihr? Weil Noah rechtschaffend war, weil er mit Gott ging, wurde seine Familie gesegnet, wurde seine Familie gerettet. Das heißt, die Entscheidung, die du für dein Leben triffst, heute, morgen, übermorgen, die Art und Weise, wie du lebst, hat eine massive Auswirkung auf dein Leben. Natürlich, was ich sehe, werde ich ernten, aber auch auf das Leben deiner Menschen um dich herum. Das heißt, du beeinflusst Menschen, positiv oder negativ, so wie du lebst. Ob du es willst oder nicht, dein Einfluss ist entweder positiv oder negativ auf die Menschen um dich herum. Aber du hast Einfluss. Vor allen Dingen, wenn du Christ, Kind Gottes bist, hat Gott dir Einfluss gegeben. In der Apostelgeschichte 16, 31, ihr kennt diese Geschichte, diesen Vers, da heißt es, glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Wir denken immer, ja, wenn wir an Jesus glauben, werden alle unsere Leute im Haus automatisch gerettet. Das stimmt nicht ganz. Sie sind gesegnet durch dich und durch mich, aber entscheiden müssen sie sich selber. Jeder Mensch muss selber Buße tun. Nur, dass du ein Christ bist, ist nicht automatisch, dass deine Familie auch gerettet ist. Nein, jeder muss sich natürlich selber entscheiden, das ist klar. Aber du und dein Haus, die sind gesegnet, weil du ein Kind Gottes bist. Und zwar, wenn man in den Urtext reinschaut, steht hier bei diesem Wort in deinem Hausleben, steht da eigentlich das Wort Oikos. Oikos bedeutet Einfluss oder Einflussbereich. Und Oikos stand damals, zur damaligen Zeit, für Familie, für dein Haus. Das heißt, für deine Beziehung und, auch deine wirtschaftlichen Beziehungen. Man kann das so übersetzen. Also Haus steht für deine Familie, deine Verwandtschaft, für deine Kollegen, deine Klassenkameraden und die Menschen, die dir am nächsten sind. Das bedeutet Oikos. So, das heißt, du kannst einen Unterschied machen. Du machst einen Einfluss, du wirkst einen Einfluss. Der zweite Punkt ist, Bereiche, in denen wir einen Unterschied machen können, indem wir, ja, für deine und wenn du für deine und für meine Generation, also für deine Generation, du kannst einen Unterschied machen für deine Generation, so wie ich es gerade gehört habe, gelesen habe von David. Deine Generation meint der Ort und die Zeit, in der du jetzt lebst. Wir lesen ja, David vollendete seinen Auftrag in seiner Generation. Er war König, er war gerufen von Gott, er hatte einen Auftrag und nur weil er jetzt König war, kann man nicht sagen, ja, er war ja König, er hat ja einen riesen Auftrag gehabt. Nein, jeder von uns hat eine Bestimmung, jeder von euch hat einen Auftrag, auch wenn du kein König bist, auch wenn du kein Bundeskanzler oder keine Bundeskanzlerin bist, sondern wenn du ein Jünger Jesu bist. Und wir leben in herausfordernden Zeiten. Und wir wissen, dass wir Veränderung brauchen. Wir wissen, dass Menschen Gott kennenlernen müssen. Wie wäre es denn, wenn du die Person bist? Wir beten so oft, Herr, tue doch. Herr, mache doch. Bitte, Herr, mach doch, tu doch irgendetwas. Aber Gott sagt vielleicht heute Morgen, hey, wie wäre es denn, wenn du das tust? Du bist die Person, durch die ich wirken möchte. Du bist derjenige, diejenige, die einen Unterschied machen soll. Wie wäre es denn, wenn du sagen würdest, ich gehe in die Politik oder ich werde vielleicht der nächste Bürgermeister, die nächste Bürgermeisterin oder die nächste Kanzlerin, keine Ahnung. Oder wenn du sagst, ich möchte irgendwo sein, wo ich gesellschaftlich Auswirkungen ausüben kann. Ja, als Beispiel. Das ist ein Beispiel jetzt. Oder dass du sagst, Herr, ich gehe dahin, wo noch keiner gepredigt hat. Ich gehe, keine Ahnung, ich gehe in den Tschad oder ich gehe in den Nordsudan, wo es total gefährlich ist. Da gibt es keine Gemeinden, keine Christen. Da gehe ich hin und predige das Evangelium. Ich werde Missionar. Wie wäre das? Man hat mal eine Umfrage gemacht. Man hat mal Christen gefragt, was denn die größte Sache ist, die sie daran hindert, den Plan Gottes für ihr Leben auszuführen. Weißt du, was die größte Sache ist, die dich daran hindert, in den Plan Gottes tiefer hineinzukommen? Was denkst du, was die größte Sache ist? Scham, ne? Also Angst, genau, richtig. Angst. Ich habe Angst, ich habe Furcht, ich weiß nicht, wie das werden wird. Keine Ahnung, wenn Gott mich ruft, Lobpreis zu machen. Keine Ahnung, wenn ich auf die Straße gehen soll. keine Ahnung, wie ich meinen Job aufgehen soll. Herr, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Jetzt frag doch mal die Apostel damals, die Jünger Jesu, ob sie auch Angst gehabt haben, als Jesus den Missionsbefehl gegeben hat. Sicherlich haben sie Angst gehabt, aber sie haben seine Frage beantwortet, seinen Auftrag, in dem sie gegangen sind. Sie haben gesagt, Jesus, wir machen das, weil du mit uns bist, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben. Wir gehen diesem Missionsbefehl nach. Paulus schreibt an diesen jungen Timotheus. Er schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 7, er sagt, Timotheus, Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus, warum hast du Angst? Du hast den Heiligen Geist empfangen. Es gibt keinen Grund, irgendwas zurückzuhalten. Das sagt Gott auch heute Morgen zu dir und zu mir. Und deswegen, wenn du sagst, ja, ich schaffe es aber nicht oder ich muss mich auf meine eigene Kraft verlassen. Wenn du das tust, bist du verlassen. Wenn du anfängst zu sagen, ja, aber ich muss es machen, vergiss es, es funktioniert nicht. Aber ich sage dir, der Herr kann alles durch dich tun, wenn du sagst, Herr, hier bin ich, lass mich so sein wie Noah. Lass mich jemand sein, der dir vertraut und der wirklich gehorsam ist. Und rede zu mir durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist und das will ich tun. Der dritte Punkt ist, du kannst einen Unterschied machen für Gott natürlich. Für Gott, der dritte Punkt ist für Gott. Es heißt, denn die Augen des Herrn durchschweifen die ganze Erde, um mächtig zu erweisen an den, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gottes Augen sind auf die Erde gerichtet und er sucht nach Herzen, er sucht nach Menschen. Er sucht Menschen, die sagen, hier bin ich, Gott gebrauche mich. Und Gott sagt auf der anderen Seite, es ist fast unmöglich, jemanden zu finden. Bei Noah war es damals zum Glück nur eine Person, es war Noah. Aber im Hesekiel 22, 30 lesen wir, und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir den Riss treten könnte für das Land. Er suchte nach einem Mann Gott, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Gott fand keinen Mann und auch keine Frau. Er sucht nach Menschen. Hey, er sucht nach Noahs. Er sucht nach Davids. Er sucht nach Tamars, Rahabs, Ruth und Bathsebas. Diese vier Frauen sind im Stammbaum Jesu genannt. Und auch David und Noah. Und alle haben sie Fehler gehabt. Alle haben sie Fehler gemacht. Da komme ich zum Schluss zu. Es waren keine perfekten Menschen, aber sie liebten Gott und sie waren Gott gehorsam. Sie haben 1000 Fehler gemacht, sind immer wieder gefallen, aber Gott hat sie mächtig gebraucht. Er sucht dich und das Ding ist, bist du ready? Ist dein Herz, wo du sagst, Gott, ja, du kannst mich gebrauchen. So Gott, er hatte Noah gefunden. Gott hat Noah gefunden. Und wir wollen uns mal kurz vier Dinge anschauen, die wir aus Noahs Leben lernen können. Gott hat Noah gebraucht. Gott hat Noah gefunden. So, wen Gott gebrauchen kann. Der erste Punkt ist, Gott gebraucht Menschen, die verfügbar sind. Gott gebraucht Menschen, die da sind, die sagen, ja, hier bin ich, Herr. Ich bin verfügbar für dich. Wichtiger als deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen, als deine Gaben ist, dass du sagst, ja, Herr, hier bin ich, ich will dir dienen. Ich kann zwar nichts, ich weiß zwar nichts, ich bin ein kleines Hascherle, aber ich bin da. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Und ich sage dir, Gott gebraucht dich. Ja, Gott kann, wissen wir aus dem Alten Testament, er spricht sogar durch Esel. Er kann sogar, ne, Gott kann jeden gebrauchen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Wichtiger ist noch, dass dein Charakter in Ordnung ist. Selbst wenn dein Charakter noch nicht stimmt, ist Gott dabei, deinen Charakter zu formen. Das heißt, dein Herz und dein Charakter sind natürlich sehr, sehr wichtig. Aber viel wichtiger ist, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Ich stelle mich zur Verfügung und du wirst mein Herz und mein Charakter verändern. Du machst mich neu, Stück für Stück. Oft denken wir, ah, Gott kann mich gar nicht gebrauchen. Ich bin nicht der perfekte Christ. Ich sündige jeden Tag. Ich falle immer wieder in das gleiche Loch hinein. Und weißt du was? Das ist eine Lüge des Teufels. Er wird dich darin halten, solange du denkst, das ist die Realität. Das ist aber nicht die Realität. Sondern wenn du ein Kind Gottes bist, hat Gott dich berufen, ihm nachzufolgen und wirklich von Herzen ihm zu vertrauen und gehorsam zu sein. Und er wird dir die Kraft geben durch seinen Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. So, Gott gebraucht Menschen, die verfügbar sind, die sich ihm hingeben. Menschen werden von Gott gebraucht, die in allererster Regel keine Superstars sind. Also ich bin kein Superstar und ich will auch keiner sein. Gott gebraucht nicht die Leute, die Superstars sind oder superintelligent sind. Manchmal macht er das, aber es macht ihm Freude, ganz normale Menschen zu nehmen, so wie du und ich. Es ist so interessant, und da kommen wir zu Apostelgeschichte 4,13. Habt ihr schon mal gelesen? Apostelgeschichte 4,13, da lesen wir von Petrus und Johannes. Und da heißt es, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich um die beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung, also in Klammern, es waren ungebildete Männer, es waren Handwerker, es waren Fischer, es waren einfache Leute, es waren ungebildete Leute, ne, in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Also, wenn du das Wort ohne besondere Ausbildung im Urtext nachschaust oder wenn du das Wort ungebildet nachschaust, so wie es manche Übersetzungen sagen, dann steht da im Griechischen im Urtext das Wort Idiotes. Idiotes. Ihr wisst, wo ich hinaus will. Idiotes. Griechisch heißt Unkundige, Unwissende, Ungebildete, einfache, ganz normale, stinknormale Leute. Das heißt, die Bibel sagt, das waren Idiotes, diese beiden, oder sagen die Mitglieder des Hohen Rates. Und sie können sagen, wie kann das sein? Wir haben hier ein paar Ungebildete, wir haben diese Idiotes vor uns, aber sie tun krasse Sachen. Wisst ihr was? Diese beiden waren keine einfachen Idiotes, sondern es waren Leute, die sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Das waren zwei Männer, das waren zwei Apostel, die mit Jesus unterwegs waren. Das heißt nämlich, sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Sie wussten, also irgendwie so einfache Leute hier, Idiotes diese beiden, aber die haben ein Wissen, die haben eine Kraft, die sind keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer, sind keine Professoren, aber die haben Power, diese beiden Leute. So, Gott sucht nicht die Superschlauen. Er sucht dich und mich. Er sucht nicht die supergebildeten, talentierten. Er sucht nicht die überaus Begabten. Er sucht die Menschen, die sagen, Gott, hier bin ich. Du siehst mein Leben, du siehst meine Schwachheit, du siehst mein Herz. Maria, die Mutter von Jesus, sie war ein junges Mädchen, eine Teenagerin, sagt man. Sie war eine Jungfrau, eine ganz, ganz, ganz junge Frau. Und der Engel kommt und was sagt der Engel Maria? Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Gott wird als Mensch auf diese Erde kommen, auf diese Welt kommen. Und rate mal, durch wen er auf diese Erde kommen wird. Wer wird diesen Jesus Christus zur Welt bringen? Nämlich du. Das musst du dir mal reinziehen, ja? Das hat er zu Maria so übersetzt, sinnbildlich gesagt. Und was sagt Maria? Lukas 1, 46. Maria sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe, eine unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen. Es ist so heftig. Gott kommt zu diesem jungen Mädchen, er kommt zu dieser Jungfrau, damit sie Jesus Christus, den Retter dieser Welt, den Sohn Gottes, auf die Welt bringt. Was würde Gott heute Morgen zu dir sagen? Was sagt er zu dir und was sagt er zu mir? Vielleicht sagt Gott heute Morgen zu dir, hey, ich möchte dich gebrauchen. Und wenn ich dich gebrauchen möchte, wird es dein ganzes Leben verändern. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Was würdest du sagen? Würde sagen, weiß ich auch nicht, Gott, keine Ahnung. Mensch, ich weiß auch nicht, Gott, also eigentlich weiß ich nicht. Und vielleicht würdest du sagen, Gott, das war ein ganz schlechter Zeitpunkt. Also kannst du nicht mal vielleicht, also mein 5-Jahres-Plan steht eigentlich, und mein 10-Jahres-Plan. Kannst du nicht in 5 Jahren wiederkommen, mich fragen? Also eigentlich habe ich vor zu heiraten, ein Haus zu bauen, ich will noch das machen und das tun und ich will meinen Garten schöner machen und ein Business gründen und ich will um die Welt reisen. Also mein Work-Life-Balance ist eigentlich gerade im Lot. Und wenn du jetzt kommst und mir sowas sagst, dann wird das komplett aus dem Takt kommen. Glaubst du, dass das Maria auch erlebt hat? Glaubst du, dass der Engel in dem Moment, dass ihr Work-Life-Balance auch auseinander geraten ist in dem Moment? Und was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, ja, Herr, ich will das. Ja, Herr, mir geschehe, was du mir sagst. Ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt mal nicht an uns denken. Und so oft denken wir an uns. Wir denken oft an uns. Ja, aber ich schaffe das nicht, Herr. Ich habe so viel zu tun, ich muss arbeiten. Und dann muss ich das noch machen. Und dann habe ich das. Ja, ich weiß, es ist alles mega krass heutzutage. Aber ich weiß auch, meine Oma hat noch viel, viel mehr Stunden gearbeitet. Ja, ich will jetzt keine Geschichte von meiner Oma erzählen. Aber es gibt Generationen, es gab Leute vor uns, die haben viel, viel mehr gearbeitet. Die haben viel, viel mehr geleistet. Und wir sind heute so, weiß ich auch nicht, Herr. Also ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm noch mal wieder in 5 Jahren und dann geht Gott weiter und dann wird er eine andere Maria fragen, er wird einen anderen Alexander fragen, er wird einen jemand anders fragen. Maria hat gesagt, Gott, hier bin ich. Und wisst ihr was? Gott sagt, du wirst schwanger werden und zwar ohne Mann. und ich werde dein Leben komplett umkrempeln. Stell dir vor, sie war Jungfrau, ohne Mann wird sie schwanger zur damaligen Zeit. Das war ein Todesurteil für sie. Und du wirst in große Schwierigkeiten kommen, Maria. Es wird ein anstrengender Weg sein. Es wird dich alles kosten. Du wirst viele Schmerzen, du wirst viele Tränen weinen. Das war die Antwort, die letztendlich Gott ihr gegeben hat. Und was sagt Maria? Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Maria sagte, ja, Herr. Sie sagte, ja, Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Das, was du willst, soll geschehen. So, Gott sucht Menschen. Er sucht Menschen wie Noah, wie Maria. Er sucht Menschen, die sich gebrauchen lassen möchten. Das Zweite ist, Gott gebraucht Menschen, die bereit sind, anders zu leben. Wir sehen es von Noah. Gott gebraucht Menschen, die bereit sind, anders zu leben. 1. Mose 6, 9. Noah, heißt es hier, war ein rechtschaffender Mensch. Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Ja? Und dann heißt es, er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Und da streich auch mal vielleicht im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er hat gegen den Zeitgeist gelebt. Er hat ganz klar gesagt, das, was die hier machen in meinem Dorf, in meiner Stadt, da mache ich nicht mit. Ich will Gott gefallen und ich höre auf ihn. Noah war ein Mensch mit festen Überzeugungen. Er war ganz klar, er stand zu Gott. Er hatte keine Bibel, er hatte kein Altes Testament, er hatte kein Neues Testament, er hatte keinen Bibelleseplan, er hatte keine Gemeinde, er hatte keinen Lobpreis, er hatte keine Kleingruppe, keinen Hauskreis. Er hatte nicht mal Geschwister im Herrn. Und trotzdem sagte er, und ich werde anders leben. Ich stelle mich zu Gott und ich werde das tun, was Gott mir sagt und zeigt. Er hatte keine Angst, sein Gesicht zu verlieren. Er hatte keine Angst, ausgelacht zu werden. Wahrscheinlich hat er Shitstorm erlebt. Wahrscheinlich haben sie ihn im Dorf, in der Stadt ausgelacht. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben mit ihm. Wisst ihr, Noah war bestimmt das Gesprächsthema in der Stadt oder im Dorf. Und wenn er in den Baumarkt ging, damals gab es keine Baumärkte, aber wenn es sie gegeben hätte, dann hätten sie gesagt, siehst du den da hinten? Siehst du ihn? Das ist Noah. Das ist dieser Spinner, der in seinem Garten ein riesen Boot baut, ein Schiff baut. Wenn er wenigstens ein kleines Boot bauen würde, aber nein, er muss ein großes Boot bauen. Und wisst ihr, sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet. Und ich denke, seine eigene Frau, seine eigenen Söhne haben gedacht, was um alles in der Welt will mein Mann, mein Vater da tun? Was macht er dort? Und ihr müsst wissen, die Arche hat er nicht in einem Tag gebaut oder in 10 Tagen, sondern er hat über 100 Jahre an der Arche gebaut. Man sagt, 120 Jahre hat es ungefähr gedauert, sagen die meisten Ausleger. 120 Jahre, damals wurden die Menschen viel älter als heute, es war vor der Sintflut. Es hatte bis dahin noch nicht geregnet. Und Noah wurde ausgelacht. Er wurde, keine Ahnung, verspottet, angegriffen. Vielleicht, vermutlich, wissen wir nicht. Aber Noah war bereit. Ich sagte, Gott, ich gehorche dir. Du musst immer überlegen, Gott spricht zu ihm, er fängt an, so ein Ding zu bauen. Und 120 Jahre sieht er und merkt er nichts, hey, Noah. Also ich hätte nach 10 Tagen gesagt, Gott, ist das dein Wille, dass ich das mache? Gib mir ein Zeichen. Lass irgendwas passieren oder so. Noah, er war verfügbar. Er war bereit, anders zu sein und zu leben. Doch so, wie hat er das so viele Jahre geschafft, habe ich mir die Frage gestellt. Wie hat Noah das durchgehalten, ohne alles, so was ich gerade gesagt habe, ohne Community, ohne Glaubensgeschwister, ohne alles, was wir heute haben, ohne den Heiligen Geist? Vielleicht, ich weiß es nicht, also Gott hat zu ihm gesprochen. Wahrscheinlich hat er, keine Ahnung, den Heiligen Geist, der Geist Gottes hat ihn immer wieder, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht beurteilen jetzt. Aber er ging seinen Weg und hörte auf Gott. Er muss eine ganz enge Beziehung zu Gott gehabt haben. Er sagte, Gott, ich lebe für dich. Ich lebe für den Applaus des einen. Ich will nicht, dass mein Dorf, meine Stadt mir Applaus gibt, sondern ich möchte, dass du eines Tages mir applaudierst. Und das Dritte ist, was wir sehen, Gott gebraucht Menschen, die ihm gehorchen. Hebräer 11, 7, da heißt es, auch Noah glaubte Gott, auch Noah vertraute Gott, kannst du sagen, und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Also er glaubte, vertraute und er war gehorsam. Diese beiden Dinge eigentlich. Mach mal einen Kreis um Glauben und Gehorsam. Mach mal einen Kreis innerlich um Vertrauen und Gehorsam. Hebräer 11, Vers 7. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Hammer, oder? Durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Dadurch wurde er gerettet quasi. Noah gehorchte, obwohl die Umstände so aussahen, dass niemals eine große Flut kommt. Und ich glaube, dass Noah große Fragen hatte, weil er wusste gar nicht, was ist denn eine Flut, Gott? Gott, was ist denn eine Flut? Er hatte 1000 Fragen. Gott, was ist denn Regen? Weil bis dahin hat es nicht geregnet. Gott sagt, Noah, ich möchte, dass du ein Schiff baust. Er sagt, was ist ein Schiff? Keine Ahnung. Ich möchte, dass du ein großes Boot baust. Was ist ein Boot? Es kommt eine große Flut, Noah. Was für eine Flut? Was ist eine Flut? Bis zu dem Zeitpunkt hatte es nicht geregnet auf der Erde. Jeden Morgen, oder es war immer Nebel und dieser Nebel bewässerte alles. Ja? Gott sagt, eine Flut ist, wenn es richtig stark regnet. Aber Gott, was ist denn Regen? Ja, wenn ich einen Eimer Wasser über den Kopf ausschütte, das ist Regen quasi. Für Noah war das sehr schwer, das alles nachzuvollziehen. Er kannte keine Flut, keinen Regen. Aber er gehorchte. Und er war mitten auf dem Trockenen in der Wüste, baute er dieses Riesending. Noah glaubte. Er tat einfach das, was Gott ihm sagte. Das ist so Hammer. Und genauso ist es für dich immer wieder eine große Prüfung, auch für mich. Eine persönliche Prüfung noch, eine Riesenherausforderung. Wenn Gott dir Dinge sagt, die keinen Sinn ergeben. Wenn Gott dir Dinge sagt, wo du sagst, Gott, ich verstehe das alles jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe voll auf dem Zahnfleisch, aber du hast es gesagt, also will ich es tun. Und oft sind wir so, dass wir zweifeln. Das Vierte, was wir von Noah erleben können, sehen können, viertens, Gott gebraucht Menschen, die nicht aufgeben. Noah hat nicht aufgegeben, ja? Ist ein Hammerbeispiel, Noah. Er hat nicht aufgegeben. Ich habe schon gesagt, 120 Jahre wurde dieses Ding gebaut. Also mindestens über 100 Jahre auf jeden Fall. Bei dem 500. Lebensjahr hat er angefangen, da hat er seine Kinder bekommen, seine 3 Söhne. Und mit dem 600, über 600. Lebensjahr war er fertig. Vielleicht kam so nach 82 Jahren Bauzeit, kam er abends nach Hause und die Frau sagt, ach mein Schatz, schön, dass du da bist. Wie war dein Tag heute? Und Noah sagt vielleicht, weißt du was, Frau, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe 82 Jahre an diesem Schiff gebaut. Eigentlich könnte ich schon längst in Rente sein. Ich kann dieses Schiff nicht mehr sehen, aber ich baue weiter. Hat er nicht gesagt, aber kam mir so der Gedanke. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die nicht aufgeben. Noah hat nicht aufgegeben. Weißt du, es gibt immer Gründe, dass du hinschmeißt. Es wird immer Gründe geben. Und solange du auf dieser Erde bist, wird es Probleme und Schwierigkeiten und heftige Sachen geben. Krankheit, Tod, Verderben, es wird nicht aufhören, solange wir auf dieser Erde sind. Aber Noah sagte so, ich mache weiter. Und gerade erst jetzt mache ich weiter, weil Gott es gesagt hat. Ich werde nicht hinschmeißen, ich werde weitermachen. Und in dir ist die Stimme, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Der Teufel kommt und sagt, das kriegst du sowieso nicht auf die Reihe. Hör doch auf, du sündigst doch sowieso immer wieder. Andere Menschen sagen, klopfen dir Schulter, hast du gut gemacht oder nicht gut gemacht, Andreas. Kritisieren dich. Machen dich an, machen dich fertig, verstehen dich falsch und du sagst, Herr, du bist, glaube ich, der Einzige, der mich versteht. Aber Noah, er war fest entschlossen, nicht aufzugeben. Er machte weiter. Bis zum Schluss. Bis das Schiff Gottes Auftrag fertig war. Und ich liebe diese Geschichte. Ich finde diese Geschichte einfach Hammer, weil Noah hat jeden Tag gepredigt. Er hatte keine Kanzel, er hat kein Mikrofon gehabt, er hatte keine Kirche gehabt, aber er hat jeden Tag gepredigt. Er hat so einen Nagel gehabt oder so einen Holzdübel, wie man das nennt. Er hat so einen dicken Holzhammer gehabt und jedes Mal, wenn er diesen Dübel, diesen Nagel in die Bretter geschlagen hat, hat er gepredigt. Er hat gepredigt rund um die Uhr, immer wenn er an diesem Ding gearbeitet hat. Mit jedem Nagel, den er reingehämmert hat, hat er gepredigt. Er hat gesagt, ich glaube an Gott, ich glaube an das, was Gott mir gesagt und gezeigt hat, ich vertraue Gott. Und das, was Gott gesagt hat, wird eintreffen. Und die Leute haben ihn ausgelacht vielleicht und verspottet. Und Gott sah auf Noah, heißt es. Und er fand Gnade in den Augen des Herrn. Er gebrauchte ihn großartig. So zum Schluss ist die Frage, wo stehst du? Wo stehst du heute Morgen? Bist du verfügbar? Bist du im Willen Gottes? Kennst du Gott überhaupt? Hörst du seinen Ruf? Folgst du dieser Vision vielleicht, die er dir gegeben hat? Vielleicht hat er ganz konkret zu dir gesprochen und du sitzt hier und sagst, ja, habe ich noch nicht gemacht, weil ich Angst habe, weil du irgendeine Ausrede hast. Gehorchst du ihm oder sagst du, weiß ich auch nicht? Ich sage dir einfach, Gott möchte dich gebrauchen und er wird dich gebrauchen wollen und wird es auch, wenn du sagst, ja, Herr, hier bin ich. Wisst ihr, der Höhepunkt ist eigentlich, wenn man weiterliest, ich habe nochmal nachguckt, 1. Mose 9, ganz am Ende, alles ist gut, Noah fängt an Wein zu bauen, er fängt dann an Wein zu trinken, dann liegt er eines Abends da in seiner Höhle oder in seinem Gemach und ihr kennt die Geschichte, ne? Man sieht er ist entblößt und der eine Sohn sieht das sogar und also ganz schlimm eigentlich. Und man denkt so am Ende, wieso endet Gott die Geschichte so mit Noah? Aber sie endet so. Und was ich damit sagen will ist, ich liebe die Bibel dafür, dass Gott unvollkommene Menschen gebraucht. Noah war so wie du und ich. Er war nicht irgendwas Besonderes. Er war ein Mensch mit Fehlern. Er war jemand, der sündigte. David war ein Ehebrecher, ein Mörder. Mose hat jemanden im Zorn erschlagen. Und es heißt, es war einer der demütigsten Menschen überhaupt. Wenn du die Frauen in der Bibel anschaust, die Gott mächtig gebraucht hat, dann waren da Frauen drunter, die eine Prostituierte, die um andere Geschwister oder Brüder zu retten. Krasse Sachen. Also das heißt, Gott sieht dich, wo du fällst. Gott sieht, wo ich falle, wo wir Schwachheiten haben. Er sieht, dass wir unperfekt sind, aber er liebt es, Geschichte zu schreiben mit unperfekten Menschen. Und Noah war auch unperfekt, aber er vertraute Gott und gehorchte Gott. Das ist der Unterschied. Das bedeutet nicht, dass wir Kompromisse mit Sünde machen sollen. Das meine ich nicht. Aber Gott ist mitfühlend und er gibt dir heute Morgen auch, er gibt dir heute eine zweite Chance und er gibt dir auch eine dritte Chance und er vergibt dir gerne und er hat dir komplett deine Schuld vergeben. Aber er möchte, dass du ihm nachfolgst. Er möchte, dass du ihm wirklich nachfolgst und aufhörst, deine Spielchen zu treiben und zu sagen, ja, das Wort Gottes ist ja nur so, naja, also die Hälfte nehme ich, den Rest nicht. Sondern dass du ihm vertraust, dass er es gut mit dir meint. Dass er ein Papa ist, der sagt, wenn du danach lebst, werde ich dich segnen und ich werde dich voranbringen. Du wirst Schwierigkeiten erleben, du wirst so wie Maria durch den Scheuersack gehen, aber ich bin mit dir. Ja? Gott kann dich gebrauchen, egal welche Fehler du gemacht hast. Egal wie oft du gefallen bist. Gott kann dich wiederherstellen und gebrauchen. Amen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, Jesus, dass du das Wort Gottes bist. Danke für diese Geschichte aus dem Alten Testament von Noah. Danke, Herr. Danke, dass er uns ein Vorbild ist, Herr. Dass wir eines Tages diese Männer und Frauen Gottes erleben werden im Himmel. Dass wir sie sehen werden, dass wir sie fragen können, dass wir sagen können, Noah, wie war das denn damals? Wahrscheinlich wird das so sein, ich weiß es nicht. Ich danke dir, Herr, dass du sie als Vorbilder gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du jeden von uns berufen hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen ganz neue Berufung aussprichst. Herr, dass wir nicht denken, wir müssen Missionare oder Pastoren oder sonst was werden, sondern dass du gesprochen hast und redest, dass du uns auch heute Nachmittag vielleicht senden willst zu unseren Nachbarn oder zu unserer Mutter, zu unserem Vater, wo auch immer hin, dass wir dir gehorsam sind, Herr, zu sagen, Herr, hier bin ich, lass mich hören, was du sagst, ich will es tun. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen ganz neu berufst heute Morgen. Ich bete auch, dass du Menschen herausrufst, die dich nicht kennen, Herr Jesus. Wenn hier jemand im Raum ist, der dich nicht kennt, Herr, dass er heute Morgen zu dir kommt, dass er sagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich will an dich glauben, ich will gerettet werden. Ich möchte ewiges Leben bekommen, ich möchte umkehren. Ich möchte das, was du am Kreuz getan hast, für mich annehmen. Möchte ich bitten, dass du meine Geschwister segnest, Herr. Möchte ich bitten, dass du sie stärkst, Herr, wo sie schwach sind, wo ich schwach bin, wo wir krank sind, wo wir deprimiert sind, wo wir keine Perspektive haben, wo wir Angst haben. Ich danke, dass du ganz anders bist, Herr. Ich danke, dass du in uns wohnst, Herr. Danke, dass du in uns wohnst, Heiliger Geist. Und dass wir nicht einen Geist der Schwachheit erhalten haben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Danke, Heiliger Geist, dass du uns neue Kraft gibst heute Morgen. Fülle uns mit deiner Freude. Gib uns neue Vision, Herr. Zeige uns ganz genau, was du tun kannst und möchtest, Herr. Herr, lass uns mutig sein, für Kranke zu beten, Hände auf sie zu legen, Herr. Lass uns mutig zu sein, Herr Jesus, mit Sünde zu brechen, Herr. Und jemanden aufzusuchen, zu sagen, hey Bruder, hey Schwester, ich habe ein Problem. Hey, ich möchte dir das bekennen. Ich möchte, dass wir zusammen beten und ich möchte eine Rechenschaftsbeziehung mit dir führen, damit ich rauskomme aus der Sache. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Danke, Herr. Amen.